Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Woche der Abendvorträge im Rahmen der Internationalen Sommerschule. Schön, dass Sie auch heute alle da sind, nachdem wir die letzte Woche mit einem Ausflug in Goethes Weimarer Gärten beendet haben, führt uns der Weg heute wieder zum einen zurück nach Marbach und in unsere Bestände, vor allen Dingen ins Surkamp Verlagsarchiv und damit aber auch gleichzeitig schon wieder hinaus in die Welt, nämlich nach Lateinamerika. Und ich freue mich sehr, dass Gesine Müller heute Abend hier ist und über die Konstruktion von Weltliteratur und die Rolle, die Verlagspolitiken dabei spielen, sprechen wird und insbesondere am Beispiel von Lateinamerika. Und sie ist dazu doppelt, ja sozusagen dreifach sogar ausgewiesen. Zum einen ist sie im Rahmen des Surkamp-Forschungskollegs viel hier bei uns gewesen. Wir haben mit ihr im Rahmen des Surkamp-Forschungskolleges zusammengearbeitet, arbeiten eng zusammen und sie kennt die Bestände des Siegfried-Unselt-Archivs. Und damit die Bestände des Surkamp-Verlags, also eines Verlags, der, was die Vermittlung lateinamerikanischer Literatur nach Deutschland angeht, in den 70er Jahren eine ganz entscheidende Rolle spielt. Darüber hinaus ist sie Kooperationspartnerin im Rahmen des Projektes Archiv BR, über das Sie auch schon alle gehört haben, eine Initiative im Rahmen unserer Global Archives. Und als drittes natürlich ihre eigene Forschung zu Literatur- und kulturtheoretischen Fragen in der französischen und spanischsprachigen Welt. Und ich darf Sie anknüpfend Ihnen ganz kurz vorstellen. Gesine Müller hat 2003 ihre Dissertation an der Universität Münster abgeschlossen mit einer Arbeit zu den sogenannten Boom-Autoren. Die Boom-Autoren heute, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den großen identitätsstiftenden Entwürfen 2004 erschienen. Sie war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Halle-Wittenberg und hat ab 2008 an der Universität Potsdam eine Eminöter Nachwuchsgruppe geleitet zur transkolonialen Karibik, hat sich 2011 auch mit ihrem Projekt zur kolonialen Karibik habilitiert. Das ist 2012 bei De Gruyter ist der Band erschienen, die koloniale Karibik, Transferprozesse in frankophonen und hispanophonen Literaturen. Sie hat einen Lehrstuhl an der Universität Köln, einen Lehrstuhl für romanische Philologie und hat ein Projekt gegenwärtig am Start, das, glaube ich, für unseren Kontext und für Sie auch besonders interessant ist, ein ERC-gefördertes Projekt, das den Titel trägt, Reading Global Constructions of World Literature and Latin America. Und damit sind wir auch schon beim Thema und ich will auch gar nicht die vielen langen Publikationen noch aufzählen, aber Ihnen zumindest einen Band ans Herz legen, der Band Verlag macht Weltliteratur, lateinamerikanisch-deutsche Kulturtransfers zwischen internationalem Literaturbetrieb und Übersetzungspolitik, geht auf eine Tagung zurück, die 2013, glaube ich, hier bei uns stattgefunden hat, auch im Rahmen des Surkamp-Forschungskollegs. Das sei Ihnen ans Herz gelegt und damit darf ich das Wort an dich übergeben, liebe Gesine. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, ganz herzlichen Dank an Anna Kinder für die sehr freundliche, sehr großzügige Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sprechen darf und habe schon sehr viel Beeindruckendes von dieser Sommerschule gehört und umso mehr fühle ich mich geehrt, heute Abend hier zu sein. Die Literaturen des spanischsprachigen Amerika sind seit der Zeit ihrer Entstehung in einem Spannungsfeld zwischen Emanzipation von und Anpassung an Europa wahrgenommen werden. Wobei der Anpassungsdruck an Modeströmungen aus Europa bis zum Modernismo Ende des 19. Jahrhunderts als viel stärker gilt als der emanzipatorische Akt. Seit dieser Phase entsteht eine Literatur, die verstärkt als unabhängig und genuin lateinamerikanisch in Anführungszeichen rezipiert wurde. Als eine Reihe lateinamerikanischer Autoren um Gabriel García Márquez und Mario Vargas Llosa schließlich während des sogenannten Boom in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltbekannt wurden und erstmals in der Geschichte der lateinamerikanischen Literaturen überwältigende Erfolge am internationalen Buchmarkt erzielten, war allerdings nicht in erster Linie die Andersartigkeit eines neuen literarischen Stils oder der geschilderten Realitäten entscheidend. Es war insbesondere die Anschlussfähigkeit, exotische Themen an europäische Modelle und Rezeptionsmuster, die die Romane des Boom für das Label Weltliteratur überhaupt verhandelbar machte. In welchen literaturhistorischen Kontexten kann eine solche Rezeption lateinamerikanischer Literaturen als Weltliteratur gelesen werden? Ein kritischer Blick auf das so grundlegende wie in manchen Fällen problematische Rezeptionsmuster von Emanzipation und Anpassung an entscheidenden Kristallisationspunkten in der Geschichte der lateinamerikanischen Literaturen ermöglicht es, diese im Kontext der Weltliteraturdebatte neu zu bewerten. Warum konnten bestimmte Werke eine Durchsetzungskraft entwickeln und zählen heute zum weltliterarischen Kanon, andere nicht? Mit dem Blick auf exemplarische Werke und Phasen in der Rezeptionsgeschichte kann auch ein kritisches Verständnis dafür entstehen, dass und warum andere denkbare Beispiele für Weltliteratur nicht als solche rezipiert worden sind. Eng verwoben mit diesen Überlegungen ist die Tatsache, dass die Entscheidungen über die Zugehörigkeit zu einem Kanon von den Anfängen lateinamerikanischer Literaturen in der Kolonialzeit bis in die Gegenwart in den verlegerischen Zentren Europas getroffen wurden, wobei seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch die USA mit bedeutenden Verlagsstrukturen hinzukamen. Es muss immer mitreflektiert werden, wie sich solche Denominationszentren über die Jahrhunderte hinweg entwickelt haben, wann und wo entstanden Strukturen, die eine Rezeption literarischer Werke aus Lateinamerika als Weltliteratur überhaupt hervorgebracht oder doch entscheidend mitbestimmt haben. Für die Kolonialzeit hat Vittoria Borso einen Zustand beschrieben, in dem solche Rezeptionsstrukturen noch fehlten, während in Lateinamerika durchaus schon Literatur entstand, der die literarischen Qualitäten von Weltliteratur zu eigen sind. Sie hat eine sehr grundlegende Revision der klassischen Rezeption mit Blick auf die mexikanische Autorin Sor Juana Inés de la Cruz, Lebensdaten 1648 bis 1695, vorgenommen. Auch wenn ein explizites Konzept von Weltliteratur erst seit Goethe oder früher, man kann sich darüber streiten, entwickelt hat, entspricht Sor Juana Inés de la Cruz im 17. Jahrhundert den wichtigsten Kriterien für Weltliteratur bereits nahezu idealtypisch. Dies lässt sich anhand von 5 Kriterien zeigen. Zum einen verbinde, so Vittoria Borso, Sor Juana das Partikulare mit dem Universalen. In ihren Werken werden insbesondere griechisch-lateinische Traditionen und spanische bzw. europäische philosophische Ansätze zu den lokalen Kulturen in Lateinamerika in Beziehung gesetzt, im Besonderen zu der des Nahuatl. Zweitens zeigt Borso, in welchem Maße Sor Juana Inés de la Cruz Werk als Wissensspeicher fungiere, indem die Autorin das zeitgenössische Wissen aus den verschiedensten Gebieten in ihr Denken und Arbeiten einfließen ließ, unter anderem aus der Medizin. Drittens geht es Borso um einen politischen Anspruch, um den politischen Einsatz für Diversität, der in Sor Juanas klerikalem Umfeld höchst kritisch wahrgenommen wurde und bereits aufklärerischen Charakter hat. In ihrem Willen zur politischen Intervention steht Sor Juana zu Beginn einer langen Reihe von Autoren aus Lateinamerika, die zu einem weltliterarischen Kanon gezählt werden können. Als viertes Kriterium für eine Zuordnung Sor Juanas zur Weltliteratur greift Borso ein anthropologisches Moment auf und kommentiert die Art, wie Sor Juana zwischen Literatur und Leben verhandelte. Es geht ihr um eine Reorganisation des Wissens, insbesondere bezüglich der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen. Sor Juana habe den europäischen Sensualismus des 18. Jahrhunderts vorweggenommen. Fünftens habe sie neue Epistemologien hinsichtlich Philosophie und Theologie geprägt, was nach Borso zu den wichtigsten Charakteristiken weltliterarischer Werke gehöre. Die Herausbildung einer eigenen spezifisch lateinamerikanischen literarischen Tradition wird in der Literaturgeschichtsschreibung üblicherweise erst mit Vertretern des Modernismus assoziiert, oftmals etwas undifferenziert als These einer ersten empathischen literarischen Unabhängigkeit Lateinamerikas von Europa. Am Beispiel des uruguayischen Essayisten und Autors José Enrique Rodó, 1871 bis 1917, lässt sich zeigen, wie auf avancierte inhaltliche wie formale Weise das europäisch-geistesgeschichtliche Kulturgut viel mehr kreativ anverwandelt und weiterverarbeitet wird. Die Parallelen zu einer Sor Juana Inés de la Cruz hinsichtlich dieser künstlerischen Anverwandlungsprozesse sind deutlich vorhanden, wenngleich der Kontext und die literarischen Mittel natürlich gänzlich andere sind. Rodó wurde, anders als Sor Juana, als Weltliterat rezipiert, da er diese wichtige, neuartige Symbiose zwischen Orientierung an abendländischem Kulturgut und autonomen Elementen leiste. Deutlich wird hier an einem frühen Beispiel, was für die Denomination lateinamerikanischer Autoren als Weltliteraten durch die verschiedenen Rezeptionsphasen hindurch entscheidend bleiben sollte. Die Anschlussfähigkeit an klassische Elemente der europäischen Tradition muss gewährleistet sein, um als Weltliteratur verhandelbar zu sein. Eine ähnliche Dynamik spielt auch bei anderen Modernistas eine wichtige Rolle. Bei José Martí wäre hier beispielsweise der Gedichtband Versos Libres zu nennen, erstmals und nur unvollständig posthum 1913 publiziert, der eine gänzlich neue, reimlose Verssprache einführt, während er gleichzeitig eine Vielzahl literarischer Stile verarbeitet, an eine barocke Rhetorik und insbesondere auch an romantische Themen und Modelle anknüpft. Eine neue, eigene und als lateinamerikanisch rezipierte Schreibweise wird bei Rubén Darío mit dem berühmt gewordenen 1888 erschienenen Gedichtband Azul Publik und ist insofern in Europa anschlussfähig, als sie stark von der zeitgenössischen französischen Literatur beeinflusst ist. Neben einer Rezeption im Anschluss an französische Einflüsse, also insbesondere Darío, und solchen aus der anglophonen Literatur, sehr deutlich bei Martí, lässt sich am Beispiel Rodó bzw. des Modernismus überhaupt noch eine weitere Entwicklung zeigen, die für die Rezeption modernistischer Autoren im Weltliteraturkontext entscheidend ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Westeuropa eine relative Autonomie des literarischen Feldes, woraus sich entscheidende Folgen für die Etablierung von Denominationsprozessen von Literatur ergaben. Pierre Bourdieu hat bekanntlicherweise herausgearbeitet, dass die Dreyfus-Affäre weit über Frankreich hinaus wirksam war und entscheidende Veränderungen mit sich brachte. So kommt der positive Begriff des Intellektuellen in Europa erst mit jener Dreyfus-Affäre auf, in der Émile Zola durch seine klare öffentliche und publizistische Stellungnahme zugunsten des zu Unrecht beschuldigten jüdischen Offiziers, so Bourdieu bekannterweise, den autonomen Anspruch des literarisch-kulturellen Feldes zementiert. Das symbolische Kapital, das Wissenschaftler oder Schriftsteller innerhalb ihres eng begrenzten Teilfeldes erworben hatten, setzten diese nun bewusst ein, um zu Themen allgemeinen öffentlichen Interesses Stellung zu beziehen. In Lateinamerika kann von einer ökonomischen Infrastruktur des literarischen Feldes zu jenem Zeitpunkt noch keine Rede sein. Allerdings lässt sich im Modernismo bereits ein verhaltenes Echo der westeuropäischen Entwicklungen einer Autonomisierung vernehmen. Bereits bei José Enrique Rodó kommt der literarischen Praxis eine für Lateinamerika neue Bedeutung zu. Er beschäftigt sich mit den Fragen nach den Koordinaten einer potenziellen autochthonen lateinamerikanischen Kultur, Identität und Literatur sowie ihrem Verhältnis zur europäischen wie nordamerikanischen Geistes- und Kulturgeschichte. In Rodós meist rezipiertem Werk Ariel, erstmals erschienen im Jahr 1900, proklamiert der Protagonist Próspero, der Name stammt von der Hauptfigur aus Shakespeares The Tempest, nah an den Lehren der französischen Philosophen um Renan, ein Bildungsideal, das genuin universalistisch zu sein habe. Eben einen prämodernen, präkulturellen, ganzheitlichen Zustand, der für die Modernisierung so typischen, funktionalen Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme noch möglich war. In seinem Amerikanismus löst sich Rodó nicht völlig von der europäischen Kultur. Das Projekt einer geistigen Einheit Lateinamerikas als Vorstufe eines politischen Zusammenschlusses, wie Rodós Próspero es proklamiert, verfolgte auch Martí. Sehr aufschlussreich hinsichtlich einer sich langsam entwickelnden, auch strukturellen Unabhängigkeit des literarischen Feldes ist seine Positionierung im Zusammenhang publizistischen Informationsflusses. Während Martis frühe Zeitschriftenprojekte den noch immer dominanten Informationsfluss von Ost nach West anzeigen, lässt sich anhand von Martis Schriften auch zeigen, wie ein inneramerikanischer Informationsfluss in nord-südliche Richtung etabliert wurde. Martis Chroniken und Essays dokumentieren in hervorragender Weise einen erstmals selbstgesteuerten Wissenstransfer, der an den Bedürfnissen der lateinamerikanischen Länder orientiert sei. Zitat Ende. Doch wie entwickelt sich so etwas wie ein relativ autonomes Feld in Lateinamerika nach dem Modernismo weiter? Rein soziologische Faktoren sprechen gegen eine relative Autonomie des literarischen Feldes in Lateinamerika Ende des 19. Jahrhunderts. Der noch weit verbreitete Analphabetismus reduzierte nicht nur rein faktisch betrachtet die Leserpotenziale, sondern erschwerte auch die Konstituierung einer intellektuellen Elite. Der mexikanische Kulturtheoretiker, unlängst verstorben, Carlos Monsiváis, hat die prekären Voraussetzungen für gute Rezeptionsbedingungen zu jenem Zeitpunkt in Lateinamerika beschrieben. Ich zitiere: Ein schwach ausgebildetes System öffentlicher Bibliotheken, ein kleines Netz von auf die Hauptstädte konzentrierten Buchläden und einige wenige und instabile Verlagshäuser beschränken das Lesepublikum. Zitat Ende. Die häufig vertretene These, man könne bereits mit dem Modernismo in Lateinamerika von einer Strömung sprechen, die sich nicht nur inhaltlich, sondern auch von den literaturbetrieblichen Voraussetzungen her parallel zu Europa entwickelt, lässt sich daher nicht halten. Wenn Bourdieu von einer Autonomie des literarischen Feldes in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spricht, kann dies nicht auf Lateinamerika übertragen werden, obwohl erste Ansätze hin zu einer Autonomisierung erkennbar sind. Die gesellschaftspolitischen Stellungnahmen jedenfalls bleiben begrenzt, wohl in erster Linie deshalb, weil die Akteure noch institutionell fest in die Bereiche von Politik und Ökonomie eingebunden sind. So wie Rodeau hatten fast alle Schriftsteller bis in die 1960er Jahre Positionen im Regierungssystem inne. Während sich in Lateinamerika Alphabetisierung und Demokratisierung noch auf eine kleine Minderheit beschränkten, war die Entwicklung einer eigenen Infrastruktur der literarischen Produktion noch nicht möglich. Nicola Miller folgert aus den nicht mit den Strukturen in Europa vergleichbaren Bedingungen, dass zu diesem Zeitpunkt nicht einmal der Begriff des Intellektuellen auf Lateinamerika übertragbar ist. Starke Einschränkungen hinsichtlich der Strukturierung und Autonomie eines literarischen Feldes betreffen auch noch die nächste Generation, die lateinamerikanischen Avantgarden der 1920er Jahre. Sowohl der Leserkreis als auch das literarische Genre, fast ausschließlich Lyrik, bleiben exklusiv und damit einer größeren Breitenwirkung vorenthalten. So experimentell und progressiv die Werke auch sein mochten, man denke etwa an die hochproduktiven Autoren Vicente Huidobro und César Vallejo, sie waren nicht dazu in der Lage, sich eine vollwertige Infrastruktur literarischer Produktion zu schaffen. Auf dem Weg hin zu einer strukturellen Veränderung und Loslösung eines literarischen Feldes vom Politischen in Lateinamerika spielt Jorge Luis Borges eine besondere Rolle, war er doch der erste lateinamerikanische Autor, der mit einer entsprechenden internationalen Breitenwirkung zum Kanon der Weltliteratur gezählt wurde, wenn er auch mehr unter Autoren, Verlegern und Kritikern erfolgreich war, als dass er zu Lebzeiten noch große Verkaufserfolge erzielt hätte. Sein Oeuvre nimmt in der lateinamerikanischen Literatur eine monolithische Position ein, stellt es sich doch als äußerst diffizil dar, Borges einer bestimmten literarischen Gruppe, Strömung, einem bestimmten Genre oder epochalen Wende zuzuordnen. Sein Werk zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dichte an philosophischen, religiösen, künstlerischen Diskursen, Reflexionen und Kontexten aus, sowie durch Texte, die zwischen literaturkritischen Essays, realistischer Prosa und Fantastik oszillieren. Diese universalistische Herangehensweise ist es auch, die eine Zuordnung Borges zu den Repräsentanten der Boom-Generation später unmöglich macht, da deren wichtigste Vertreter ja eine genuin, in Anführungszeichen, lateinamerikanische Literatur schaffen wollten, mit ganz eigenen inhärenten Funktionsmechanismen, Gattungen und Inhalten. Er kann auch kaum als rein modernistischer oder postmoderner Autor klassifiziert werden. Die Frage, weshalb Borges literarisches Schaffen kanonisiert wurde und welche literarischen Quellen seine Schriften besitzen, die diese zu weltliterarischem Rang erheben, ist sehr komplex und insbesondere in einer Studie von Alan Pauls 2004 hervorragend bearbeitet worden. Pauls betont dabei die vielen Formen der Resonanz auf Borges' Werk sowie die Vielfältigkeit der charakteristischen literarischen Elemente bei Borges. Aspekte des Unverwechselbaren dieses Autors werden nicht nur in dessen literarischen Texten herausgearbeitet, sondern auch anhand von Interviews, Postkarten, Briefen, Radiobeiträgen und ähnlichen Dokumenten. Pauls sucht Borges auch in seiner Stimme, seiner Körperlichkeit und insbesondere auf einer Ebene, die er als zugleich intim und theatralisch, privat und öffentlich charakterisiert. El Borges on stage. Während Borges literarisch sicherlich eine Einzelstellung innehat, verweist diese Vorstellung eines Borges on stage bereits auf die Inszenierung der Boom-Autoren in einem sich strukturell stark verändernden literarischen Feld. Im Kontext der Weltliteraturfrage hochinteressant ist Borges universalistisches, ja man könnte sagen, weltliterarisches Konzept, das er in seinem 1953 erst veröffentlichten Essay El escritor argentino y la tradición erläutert. Er greift darin zeitgenössische Positionen zu der Frage auf, wie eine argentinische oder auch lateinamerikanische Literatur auszusehen habe und formuliert eine Poetologie jenseits nationalpoetischer Zuschreibungen. Borges kritisiert zunächst, dass die als argentinische Nationalliteratur gepriesene und proklamierte Literatura gauchesca, also die Gaucho-Literatur, eigentlich keine Weiterführung der tatsächlichen argentinischen Poesia Popular, der Volksdichtung, sei. Die Imitation der volkstümlichen Sprache sowie die pseudomimetische Darstellung von imaginierten argentinischen Stereotypen, Natur etc., sei genau das Gegenteil der Poesia Popular. Diese reflektiere vielmehr größere epistemologische, religiöse, philosophische Weltzusammenhänge und bediene sich dabei einer allgemeingültigen Sprache sowie diverse topisch besetzter Bilder und Metaphoriken. Borges nennt hier Verse aus La Urna von Enrique Bunch, in denen sich diese des griechisch sowie germanisch aufgeladenen kulturgeschichtlichen Bildes der Nachtigall bediene, um eine Poesie des Höheren zu erschaffen. So sei es ein Irrtum, dass sich die argentinische Dichtung ausschließlich in spezifisch argentinischen Charakteristiken manifestiere. Nicht nachvollziehbar ist für Borges die Idee, dass man einen Autor nationalspezifisch als französischen oder englischen Dichter bezeichne, da er in seinen Schriften immer auch über solche Zuschreibungen hinausgehende Themen behandle, Racine mit römischen bzw. griechischen Sujets, Shakespeare mit dänischen etc. Ich zitiere: Welches ist die argentinische Tradition? Ich glaube, dass unsere Tradition die gesamte westliche Kultur darstellt und ich glaube auch, dass wir ein Recht auf diese Tradition haben, größer als es die Bewohner der einen oder anderen westlichen Nation haben können. Ich möchte noch auf einen weiteren Widerspruch hinweisen. Die Nationalisten geben vor, die Fähigkeiten des argentinischen Geistes zu verehren, aber sie wollen das dichterische Schaffen auf einige armselige lokale Themen beschränken, als ob wir Argentinier nur über Flussufer und Farmen, nicht aber über das Universum zu sprechen vermögen. Zitat Ende. Positionen einer national-argentinischen Literatur lehnt er ab und zeigt, dass es sich dabei um relativ neue Auffassungen handelt, die sich literaturgeschichtlich nicht begründen lassen. Damit grenzt er sich auch ab von der an eugenische, darwinistische und rassistische Vererbungstheorien des 19. Jahrhunderts erinnernden nationalistischen Annahme, dass ein bestimmtes Schreiben sich aus der historischen Abstammung ergebe. Wenn Argentinier also ähnlich wie Spanier schrieben, so Borges, sei dies weniger ein Zeugnis einer ererbten Fähigkeit als eher ein Beweis für die universale intellektuelle Vielseitigkeit der Argentinier. Die gegenläufige These, dass die Argentinier durch den Status als noch junge und erst kürzlich gegründete Nation, 1816, keine Vergangenheit hätten, sich damit in der kulturgeschichtlichen Tabula Rasula befänden und sich deshalb besonders von Europa emanzipieren und distanzieren müssten, ist für Borges aber genauso wenig haltbar. Denn die sich in Europa ereignenden Geschichtsverläufe des 20. Jahrhunderts, ob der Zweite Weltkrieg oder der Spanische Bürgerkrieg, als Konflikte höherer politischer, ideologischer Positionen, betreffen die Argentinier genauso emotional, auch als Nachfahren der Europäer, als Weltbürger. Borges plädiert für eine Emanzipierung von sämtlichen, die Kunst und das Denken determinierenden Modellen und fordert einen souveränen Umgang mit der europäischen Vergangenheit und Kulturgeschichte. Letztlich ist es wohl auch die wiederholte Forderung nach einer universalistischen Ausrichtung der argentinischen, südamerikanischen und lateinamerikanischen Literatur, die Borges für eine Reihe nicht nur lateinamerikanischer Autoren zum zentralen Referenzpunkt macht. Autoren, die eine intellektuelle Fremdbestimmung und Einengung ablehnen und oftmals selbst schwer zu Gruppen oder Strömungen zuzuordnen sind, wie der Chilene Roberto Bolaño, 1953 bis 2003, der sich stark auf Borges rückbezogen hat und seit dem postum erschienenen Roman Dos Seis 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 aus 2004 in seiner Wirkungsmacht eine ähnlich monolithische Einstellung einnimmt wie Borges für seine Zeit. Nachdem mit Borges der erste Weltliterat mit einer für diesen Kontext zukunftsweisenden Poetologie und einer breiteren internationalen Wirkungsmacht benannt ist, gilt es, strukturelle Entwicklungen nachzuziehen, die den Weg für eine noch weitaus umfassendere Rezeption lateinamerikanischer Autoren bereiteten. Zwischen den 1950er und 70er Jahren gibt es nach García Canclini, 1989 veröffentlicht, in Lateinamerika selbst entscheidende Entwicklungen, die auf einen strukturellen Wandel hinweisen. Wirtschaftlicher Aufschwung, Städtewachstum, Erweiterung des Marktes der kulturellen Güter, Zunahme des Schul- und Universitätsbesuchs, Rückgang des Analphabetismus auf 10-15%. In Argentinien, Mexiko und Brasilien kommt es um 1940 zu einem Aufschwung der Buchindustrie. Auch der peruanische Autor, Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, registrierte Ende der 1960er Jahre, dass endlich in Lateinamerika ein günstigeres Klima für die Literatur entstehe. Buchclubs und Lesezirkel begannen sich auszuweiten und die Bourgeoisie hätte entdeckt, dass Bücher wichtig und Schriftsteller mehr seien als harmlose Narren, dass sie eine Aufgabe zu erfüllen hätten. Marta Zapata Galindo zeigt am Beispiel von Mexico en la Cultura, der Zeitung Novedades, die dann von Siempre mit der Beilage La Cultura en México abgelöst wurde, wie in den 1950er Jahren die wichtigsten intellektuellen Gruppen in Mexiko in Verbindung mit Zeitschriften, Zeitungsbeilagen oder universitären Einrichtungen entstanden, in denen sie hohes Ansehen und kulturelle Macht akkumulierten. Zu diesem Zeitpunkt begannen Schriftsteller und Intellektuelle auf Distanz zum öffentlichen Nationalismus des mexikanischen Staates zu gehen. Eine wichtige Station auf dem Weg zu einem breiteren Zugang zu weltweit relevanten Denominationszentren, die über aus Lateinamerika kommende Weltliteratur entscheiden, bildet auch gerade in Mexiko die Gründung oder Expansion einiger Verlage wie ERA, FSE, also Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz und UNAM, die sich gegenüber jüngeren Autoren als sehr offen erwiesen. Dieser strukturelle Wandel in ganz Lateinamerika bereitete den Boden dafür, dass lateinamerikanische Autoren erstmalig in einer kontinentalen Breitenwirkung international wahrgenommen wurden. Dass eine Zugehörigkeit zum weltliterarischen Kanon und feldsoziologische Faktoren untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt sich geradezu modellhaft bei den Autoren von Romanen der 1960er Jahre, die häufig zum sogenannten Boom der lateinamerikanischen Literatur gezählt werden. Sie vollzogen ihren Stiftungsakt als Intellektuelle, indem sie unter Berufung auf genuine Normen des literarischen Feldes in das politische Feld eingriffen. Ihre Unabhängigkeit gegenüber den staatlich-gesellschaftlichen Machtinstanzen und die damit einhergehende implizite Eigenständigkeit des literarischen Feldes war eine entscheidende Voraussetzung, um Zugang zu den verlegerischen Zentren in Europa und den USA zu bekommen. Der Boom der lateinamerikanischen Literatur der 1960er Jahre mit den schnell zu Bestsellern avancierten Romanen von García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar und anderen hängt neben den soziologischen auch mit anderen für weltliterarische Kanonisierungsprozesse sehr relevanten Faktoren zusammen. Die kubanische Revolution kann als der Auftakt angesehen werden und das, obwohl der Name Boom sicherlich die rein wirtschaftlichen Erfolge meint, die vor allem dem Haus Seix Barral in Barcelona zu verdanken sind, indem es die lateinamerikanischen Autoren auf den Markt brachte. Der Glaube an die kubanische Revolution verband alle Boom-Autoren. Sie wollten dem durch Analphabetismus und Armut zum Schweigen verdammten Volk eine Stimme verleihen, durchaus in Anlehnung an Sartres Konzept vom engagierten Intellektuellen. So war es zumindest bis 1971, als Herberto Padilla, ein kubanischer Lyriker, wegen eines kritischen Gedichtbandes vom Castro-Regime verhaftet wurde und bald danach in einem Schauprozess sein öffentliches Schuldbekenntnis ablegte. Bei vielen marxistischen oder marxistisch inspirierten Intellektuellen Lateinamerikas ließ das die Kuba-Utopie ins Wanken geraten. Mit ihrem Protestbrief an Castro und einer Unterschriftenaktion in Le Monde distanzierten sie sich von dem kommunistischen Regime. In diesem politischen Kontext agierte insbesondere auch der deutsche Verlag des lateinamerikanischen Boom, der Surkamp Verlag, als die Theorieschmiede der nicht-dogmatischen Linken von den 1960er bis in die 80er Jahre. Das gesellschaftliche Engagement dieses Verlags im Allgemeinen und auch Unselz im Besonderen und die Rolle, die dabei die Rezeption der Boom-Literatur annimmt, steht in direktem Zusammenhang mit dem politischen Interesse an Lateinamerika. Lateinamerika wird in den 60er und 70er Jahren gewissermaßen zu einem gesellschaftspolitischen Labor oder auch Hoffnungsträger der westeuropäischen, aber besonders der deutschen Linken und dient dann später mit den Militärdiktaturen zur Legitimation der Kapitalismuskritik im Sinne der Dependenztheorie. Das literarische Interesse an Lateinamerika wäre folglich als Kehrseite des politischen Interesses und des politischen Engagements für eine sozial gerechtere Welt zu lesen und als fiktionale Unterstützung der theoretischen Kapitalismuskritik. Was aus europäischer bzw. deutscher Sicht als Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und nach kultureller Anerkennung verhandelt wird, steht aus lateinamerikanischer Sicht mehr im Kontext von Identitätsfragen. Julio Cortázar brachte den kleinsten gemeinsamen Nenner der Boom-Romane so auf den Punkt. ¿Qué más es el boom, sino la más extraordinaria toma de conciencia del pueblo latinoamericano de su propia identidad? Was ist der Boom anderes als der außergewöhnlichste Identitätsbewusstwerdung des lateinamerikanischen Volkes? Der Schwerpunkt liegt hier wohlgemerkt auf dem Prozess der Bewusstwerdung der Identitätssuche. Ob dies im Rückgriff auf präkolumbinische Mythen, zyklische Zeitstrukturen, experimentelle Erzählverfahren intendiert wird, sei dahingestellt. Sowohl dem Identitäts- als auch dem Lateinamerika-Begriff, die den Boom-Erfolgen zugrunde liegen, sind zweifellos Ausschlussmechanismen inhärent, die kritisch hinterfragt und teilweise noch beforscht werden müssen. Es wären Gender-Fragen zu stellen bzw. herauszustellen, warum sich selbst im erweiterten Kreis der dem Boom zugerechneten Autoren keine Frau befindet und warum er sich allein auf die Erzählliteratur auswirkte. Auch ist es bezüglich der literarischen Qualität der vorhandenen Werke und Autoren nicht zu rechtfertigen, dass die brasilianische Literatur in dieser weltweiten und massiven Zirkulation lateinamerikanischer Literaturen eine derart marginale Rolle spielt. Wie ist es darüber hinaus zu bewerten, dass alle Vertreter des Boom nicht nur männlich und spanischsprachig waren, sondern zugleich Angehörige der weißen Mittel- und Oberschichten des Subkontinents? Welche Gründe gab es für die Tatsache, dass Autoren wie Juan Carlos Onetti, Guillermo Cabrera Infante, Antonio Di Benedetto oder Salvador Elizondo als Zeitgenossen der Boom-Autoren nicht Teil des globalen Erfolgs waren, wie er dem Netzwerk um García Márquez, Carlos Fuentes oder Mario Vargas Llosa zuteil wurde? Die Analyse dieser implizit sich vollziehenden Exklusionsmechanismen geht dabei fundamental mit einem Aspekt einher, welcher in der aktuellen Theoriedebatte um Weltliteratur lange vernachlässigt wurde und erst kürzlich von Emily Ebter mit Vehemenz in die Diskussion eingebracht wurde. Das sicher hier viel besprochene Problem der Unübersetzbarkeit. Wenn für David Damrosch ein Hauptkriterium von Weltliteratur die Tatsache eines Writing that gains in translation ist, dann stellt sich im Rahmen der Untersuchung besagter Ausschließungsverfahren nicht zuletzt die Frage nach der Rolle, die das komplexe Feld der Übersetzung innerhalb globaler Zirkulationsprozesse von Literatur einnimmt und inwiefern dabei gerade Texte problematisch sind, welche durch Elemente der Unübersetzbarkeit eine geringere Anschlussfähigkeit an verlegerische Publikationsstrategien aufzuweisen scheinen. Betrachtet man nun aber die Werke, die eine Kanonisierung im Kontext des Boom erfahren haben, wird schnell deutlich, dass die implizite Messlatte für Übersetzungen aus dem lateinamerikanischen Spanisch ein Begriff von Weltliteratur war. Wirft man einen kursorischen Blick auf Kritiken, die in der Folge der Publikationen von 100 Jahre Einsamkeit von García Márquez oder Das grüne Haus von Vargas Llosa erschienen, wird dies schnell deutlich. Ecke Sturm-Trigonakis hat pointiert den Zusammenhang zwischen Auswahlkriterium Weltliteratur und verlegerischer Rezeption herausgearbeitet. Die deutsche Rezeption liefert da ein exemplarisches Fallbeispiel. Was Sturm-Trigonakis für den bei Kiepenheuer und Witsch herausgebrachten Roman 100 Jahre Einsamkeit konstatiert, lässt sich auch auf Surkamp-Autoren wie Vargas Llosa übertragen. Zusammengefasst betonte die Literaturkritik, für die Zugehörigkeit zum weltliterarischen Kanon spreche die Assimilation europäischer und internationaler Traditionen und zugleich die Integration oraler Erzählstoffe aus den präkolumbinischen Kulturen. Auch Vargas Llosa wurde vorwiegend der Lesart unterworfen, dass er die europäischen und westlichen Traditionen mit den, ich zitiere, üppigen Farben der tropischen Welt angereichert habe. Als ein weiteres Merkmal, das die Romane in den Rang von Weltliteratur erhob, kann nach Bourseau die Tatsache gelten, dass sich im mythischen Amazonasort am Rio Marañón, vergleichbar mit dem Macondo von García Márquez, nicht nur die Geschichte Lateinamerikas, sondern auch die Geschichte der Welt ereigne. Letztere sei durch die reichen Anspielungen auf den Text der Genesis und auf archetypische Ursprungsmythen repräsentiert. Man kann also zusammenfassend auch für diesen Kontext festhalten, dass die Rezeption in Literaturkritik und Literaturwissenschaft vor allem die Anschlussfähigkeit an die moderne Weltliteratur betont hat, wobei in der Boomphase die Kombination möglichst exotistischer Alteritätsdarstellungen mit europäisch etablierten postmodernen Schreibverfahren hervorgehoben wurde. Das Paradigma Identität, im konkreten Fall die Suche nach einer spezifisch lateinamerikanischen Identität, war das entscheidende Kriterium, die Romane weltliterarisch verhandelbar zu machen. Für das Spätwerk der zu Stars avancierten Schriftsteller aus Lateinamerika lässt sich bereits ab den 1970er Jahren, spätestens ab 1989, dann ein Abschied von den großen identitätsstiftenden Entwürfen konstatieren. Dies lässt sich auch auf die Formel bringen, vom Pueblo zum Público, also eine Verlagerung vom lateinamerikanischen Volk, für das gesprochen werden sollte, hin zum Publikum, in erster Linie zu einem europäischen und nordamerikanischen Publikum, an dessen Geschmack und Erwartungshaltung man sich immer mehr orientierte. Dafür steht der Rückzug in die betonte Lesbarkeit, narrative Entwürfe, die sich nicht nur in den Erzählstrategien, sondern auch in der Wahl des Stoffs eher an europäischen oder nordamerikanischen Mustern orientieren, und schließlich auch die literarische Inszenierung des eigenen Frühwerks, vordergründig sicherlich eine Distanznahme, doch zugleich ein ständiges Spielen mit und Erinnern an die eigenen Erfolge. Dezidierter noch als ihre literarischen Väter erklären jüngere Autoren den Themen der 60er Jahre ab Beginn der 1990er Jahre eine Absage. So parodierten die Gruppen Crack mit Jorge Volpi oder auch Macondo mit Alberto Fuguet in ihren Manifesten das spezifisch Lateinamerikanische und wandten sich häufig in ihren Werken ostentativ ab von lateinamerikanischen Themen. Ob das mit einem Rückgang der Erfolge in der spanischen und lateinamerikanischen Verlagsindustrie zusammenhängt, sei dahingestellt. Nach dem Boom jedenfalls, mit seinen hohen Verkaufserfolgen in Europa, ist nur einem lateinamerikanischen Autor des 20. Jahrhunderts von Seiten der Literaturkritik, der international agierenden Verlage und auch der Literaturwissenschaft einmal der Rang von Weltliteratur zugesprochen worden. Dem Chilenen Roberto Bolaño, der nach seiner Jugend in Mexiko ab 1975 in Spanien lebte. Unter Schriftstellern und Kritikern erfuhr er nach seinem Tod 2003 und insbesondere nach dem großen Erfolg seines posthum erschienenen Romans Dos Seis 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 in den USA eine einzigartige Rezeption, während er am Markt zunächst keinen übermäßigen Erfolg erzielte. In seiner Poetologie gibt sich Bolaño wie Borges eher wenig lateinamerikanisch. Ihm ist mehr ein universalistisches, literarischen Bezügen und Einflüssen in verschiedensten Zeiten und literarischen Traditionen nachgehendes Literaturverständnis zu eigen, das auf Borges Erzählungen genauso verweist wie auf Baudelaire oder Mallarmé. Seine Themen sind dabei sehr stark in der politischen und sozialen Gegenwart Lateinamerikas verankert, insbesondere was Erfahrungen von Exil und Gewalt angeht. Ein Verständnis dafür zu wecken, dass diese Themen nicht allein lateinamerikanisch sind, obwohl sie in ihren lateinamerikanischen Kontexten erzählt werden, etwa im Kontext der unzähligen Frauenmorde im mexikanischen Grenzgebiet zu den USA in den 90er Jahren, ist eine der herausragenden Leistungen des literarischen Werkes von Roberto Bolaño. Die Frage, was Anschlussfähigkeit an europäische Diskurse in der aktuellen Globalisierungsphase eigentlich genau bedeutet und wie relevant eine solche für die Rezeption lateinamerikanischer Literatur in Zukunft sein wird, muss die Forschung noch klären. Vielen Dank.
Ja, ganz vielen Dank für diesen großen Blick auf Rezeptionsphasen und historisch variierende Rezeptionsprozesse von lateinamerikanischer Literatur als Weltliteratur mit Blick auf zentrale Protagonisten und Institutionen des literarischen Feldes. Ich glaube, es ist zweierlei deutlich geworden. Zum einen ein Weltliteraturbegriff ist nochmal deutlich, glaube ich, ins Spiel gekommen, der Weltliteratur als einen Rezeptionsmodus stark macht. Also sprich, Literatur ist dann Weltliteratur, wenn sie als Weltliteratur rezipiert, also gelesen wird. Und damit ist, glaube ich, zweitens, scheint mir, ist das so ein kleiner auch irgendwie true, also man kriegt damit irgendwie zwei Dinge zusammen, nämlich einmal die Definition von Weltliteratur als Objekt, also die Frage nach, wann hat ein Text weltliterarischen Status, was ja ein ganz vielleicht auch konventioneller Weltliteraturbegriff ist, und auf der anderen Seite mit Blick auf die Rezeption, die Zirkulation, die Selektionsprozesse, Rezeptionsprozesse, irgendwie auch nochmal die Frage, wie die Stärke ja als Weltliteratur, als Forschungsprogramm, als irgendwie vielleicht auch Auflösung von klaren biliteralen Rezeptionsprozessen und so eine Auflösung ermöglicht. Das wäre jetzt meine Frage, kriegt man damit irgendwie, also was für hat man eigentlich sich ein sehr stark überliefertes Konzept, kann man das hier stark machen und eigentlich doch weiter fortschreiten? Kannst du dazu zum Einstieg was
sagen? Also, das war jetzt nicht mein Vorschlag eines neuen Programms für Weltliteratur, sondern der Versuch einer Nachzeichnung, wie sich weltliterarische ein Entwicklungsmodell für Lateinamerika bei weltliterarischen Selektionsmechanismen funktioniert. Insofern würde ich sagen, hat in diesem Vortrag der Objektcharakter von Weltliteratur sehr viel mehr Bedeutung gehabt, als ein Programm Kommunikation weltweit universal zu leisten oder wie auch immer. Es gibt ja sehr viele Definitionsversuche. Und auch eine wichtige Dimension spielt eben die Übersetzung, die eben auch zeigt, wie ausgewählt wird, was gefiltert wird, aus welchem Grund eben sich weltliterarisch bestimmte Produkte durchgesetzt haben und andere nicht. Ich sage jetzt ganz bewusst Produkte. Das war eher, und da ist Lateinamerika ein ganz dankbares Beispiel, weil es eben zeigt, wie stark die Auswahlmechanismen in Europa und den USA stattgefunden haben und inwiefern dort entschieden wird, was eigentlich Weltliteratur sein soll.
Ja, ich denke, es gibt eine Reihe weiterer Fragen
nach Philippa. Ja, großen Dank. Ich habe gebannt zugehört und viel gelernt. Mein Blick hat sich dabei nicht nur auf die Schriftzüge, sondern auch auf die Bilder gerichtet. Und da wir nun ein wunderbares Projekt auch in diesem Forschungsverbund zur Bildpolitik haben, insbesondere auch den Borges mit der Weltkugel, der sozusagen ja nicht nur als Institutionenvertreter, ich bin ein Bibliothekar und besitze solche Sammlungen, unter anderem eben auch Globen, posiert, sondern der damit ja was ganz Spezifisches inszeniert in dieser Fotografie. die Frage richtet sich auf die Pluralität der Welten, die ja durchaus nicht so neuzeitig ist, aber das lassen wir mal schön in Klammern, sondern fragen eher nach Bosso, also vielen anderen. Wir unterhalten uns auch schon eine ganze Weile über die Literaturen der Welt, also die Literaturen im Plural und die Welt im Singular. Hier sind es aber plötzlich bei Bosso dann doch Delos Bohnen hinaus. Und die Frage ist die, wie viele denn nun Welten und was für Welten? Sind das mundial gefasste Welten, sind das global gefasste Welten, sind das planetarisch gefasste Welten? Unter jedem dieser Begriffe verbinden sich und verbergen sich ganze Theoriegebäude, die durchaus auf was ganz anderes hinauslaufen. Muss man für Lateinamerika mit anderen Worten da, wenn man über Weltliteratur spricht, nochmal, wenn man über Welt spricht, was ganz anderes ansetzen?
Ja, vielen Dank für diese spannende Frage, die sehr viel Neues aufwirft. Bosso bezieht sich dabei auf Sor Juana Inés de la Cruz und dort ist die Vielzahl der Welten ganz banal, Lateinamerika und Europa. Das war damals eben schon avanciert, beides zusammenzudenken zu diesem Zeitpunkt, als Frau sowieso, aber dass überhaupt eine mexikanische Stimme zu diesem Zeitpunkt so zu Wort kommen konnte, das war damals schon eine Pluralität. Jetzt macht Bosso natürlich im Zuge des allgemeinen Plural-Turns in Bezug auf Weltliteratur das, was du jetzt planetarisch genannt hast, versucht sie sozusagen stark zu machen für ein frühneuzeitliches Modell und das ist in den allgemeinen Turns sicher allgemein weit verbreitet. Wenn man es aber genau durchexerziert, ist es natürlich nicht konsequent, da hast du vollkommen recht. Also, ja, insofern würde ich sagen, ist der innovative Charakter von Sor Juana Inés de la Cruz einfach zeitgeschichtlich bedingt zu betrachten. Ja.
Wenn ich da ganz kurz noch nachhaken darf, der Verdacht könnte ja naheliegen, dass hier noch ein ganz anderer Begriff auch von Welten verwendet wird, dass Borges wie immer ein großer Täuscher ist. Dass er sozusagen vor dem Globus posiert, aber dass er eigentlich das Ganze narratologisch versteht, dass es erzählte Welten gibt und dass sozusagen die Pluralisierung solcher fiktionalen Welten der eigentliche Clou ist, der möglicherweise in besonderer historischer Position auch Lateinamerika als Marke stabilisiert hat. Also fiktionale Welten und Welten in Welten und so weiter, die einfach durchaus was anderes sind, auch als Erzählstrategie. Es gab im Modern Language Quarterly ein Heft, das sozusagen Weltsemantik mal versucht hat, vor 2 Jahren in diese Richtung zu treiben, nämlich narratologisch. Das ist da eigentlich gar nicht um irgendwie so Globalisierungsprozesse, sondern eigentlich doch um die Totalität zu der Erzählwelt geht. Angebot?
Nein. Ich kann da persönlich sehr mitgehen, doch ich denke, wir kommen bei dieser Weltliteraturdebatte ohne die Frage einer geografischen Referenz nicht wirklich aus. Also sie hat natürlich immer die Gefahr eines Essentialismus und eigentlich möchten wir alle davon weg, aber wenn man jetzt hier auf das Spiel der Machtfragen bei der Etablierung weltliterarischer Muster, wenn man sich auf die begibt, dann wird man immer wieder auch in diese geografischen Zuordnungen zurückzufallen müssen. Vielleicht ist es unter Germanisten einfacher, es nicht zu tun.
Weitere Fragen von Berlin. Vielen Dank für den Vortrag. Der hat mich so interessiert, dass ich mich auch jetzt mit einem ziemlich nahen Thema beschäftige. Ich habe eine Frage bezüglich der Position gegenüber Deutschland oder der Bundesrepublik. Sie erklären zum Teil diese sehr gute Position durch, sagen wir mal, politische Elemente und durch eine besondere politische Einstellung der Intellektuellen zu dieser Zeit, also in den 60er Jahren, die halt meistens linksextreme gesinnt waren, sagen wir mal. Und für das sinkende Interesse für diese Literatur erklären Sie, dass es von einem Paradigmenwechsel kommt in dieser Literatur. Und ich wollte mich fragen, könnte man da auch nicht diese politische Komponente einbeziehen, um das sinkende Interesse
jeden Fall, das wollte ich nicht einseitig darstellen, das kam dann vielleicht durch die Kürze des Vortrags oder durch meine versuchte eine Zuspitzung so drüber, aber es hängt auch, ist auf jeden Fall auch ein politischer Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat. Aber auf einer verlegerischen Ebene ist es doch sehr entscheidend, dass aus Verlagsseite dann ab Ende der 90er Jahre es nicht mehr gelingt, Autoren zu finden, die spezifisch Lateinamerikanische in den Mittelpunkt stellen, also das nicht mehr so vermarkten lässt, weil die Autoren eben selber einen Paradigmenwechsel vollzogen haben. Und damit erkläre ich auch den Rückgang der lateinamerikanischen Erfolge der 60er, 70er Jahre. Oder es ist einfach ein ganz historischer Zeitpunkt gewesen, der so nicht mehr wiederholbar war. Und linksextrem, da wäre ich vorsichtig, also wenn es mal von mir so ankam, in der Tat, also das typische linksintellektuelle Surkamp-Publikum, das lateinamerikanische Romane gelesen hat, das war eher ein sehr links-mitte gerichtetes Publikum. Das war, da musste man nicht extrem sein. Ja.
Ja, also ich habe zum Begriff der Weltliteratur Fragen zum gehörten Teil des Vortrags, Lateinamerika, wie zum ungehörten Teil des Vortrags, Verlagsstrategien. Zunächst zum ersten. Sie arbeiten ja sehr stark mit einem normativen Begriff von Weltliteratur und sind aber sehr wenig darauf eingegangen, wer denn die Definitionshoheit über diesen normativen Begriff ausübt. Ihr ganzer Vortrag hatte sehr viele Stellen, die zusammengenommen stark den Eindruck ergaben, als sei auch die lateinamerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts letztlich trotz aller Emanzipation unter dem Aspekt der Weltliteratur so eine Art Assimilationsunterwerfung gefolgt unter die europäischen Normen. Da muss es doch auch anderes gegeben haben. Aber viel mehr interessiert mich, ob Sie vielleicht noch zwei Sätze zu Surkamp und Verlagsstrategie nachtragen können. Inwieweit der Begriff der Weltliteratur für den Surkamp Verlag eine Rolle spielt. Als Marketing-Label, klar. Da kann man die Normierungsprozesse und die Wertungsprozesse der Literaturkritik und der Literaturwissenschaft natürlich sehr gut funktionalisieren. Als sozusagen editorisches Konzept, das reinbildend wäre, Auswahl von Autoren gesteuert hätte, haben Sie da etwas Konkretes, Belegbares aus dem Archiv, was sich zu Lateinamerika findet?
Ja, vielen Dank für die Herausforderung und Provokation, um es mal so zu sagen. Also, was den normativen Begriff betrifft, so stelle ich mich definitiv nicht hinter den normativen Begriff, sondern es war der Versuch einer Nachzeichnung, welche Werke lateinamerikanische Literatur eine Durchsetzungskraft erfahren haben, wie accessibel sie sind, wie kommt man ran, in welchen bedeutenden Verlagen sind sie, das war es. Es gibt natürlich durchaus andere Literaturen in nahuatischen Sprachen, in anderen indigenen Sprachen, die sie finden, wenn sie im Dorf in Oaxaca gehen, aber das ist ja nicht Weltliteratur. Und es ist einfach der Versuch zu zeigen, warum haben sich bestimmte Werke besonders durchgesetzt. Und da habe ich eben die These vertreten, dass es eben sehr stark mit den europäischen Auswahlmechanismen zu tun hat und auch mit einer Bedürfnisbefriedigung nach exotistischen Themen eines europäischen Publikums. Was Surkamp betrifft, fällt in den Verlagskorrespondenzen, die ich kenne, der Begriff der Weltliteratur selten. Wenn, dann, aber er ist latent die ganze Zeit präsent. Also gerade bei lateinamerikanischen Autoren, ich kann jetzt nicht über andere sprechen, aber da gab es hier sicher andere Experten oder sie selbst, die sich darum bereits bemüht haben. Aber was Lateinamerika betrifft, ist ab Anfang der 70er Jahre ganz deutlich, dass UNCED das veröffentlichen möchte, was dort bereits einen Bedeutungsgrad erreicht hat, was dort durch mehrere Auswahlinstanzen gegangen ist und was mithalten kann mit zum Beispiel in Bezug auf den mexikanischen Autor Octavio Paz, dass es ein Autor ist, der isländische Sagen, der keltische Sagen, der ein Nibelungenlied kann. Also es hat sich jemand als Universalgelehrter bereits international durchgesetzt. Und der kann damit jonglieren in seinem eigenen Werk. Und diese Form von Weisheit, von Universalgelehrtentum, ist sozusagen ein Garant, dass ja, weltliterarischen Handel da sein. Und auf dieser Ebene ist latent die Auswahlfolie Weltliteratur sehr präsent in der Verlagskorrespondenz, die ich aus Lateinamerika kenne. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es spezifisch lateinamerikanisch ist und dass es für deutsche Autoren durchaus anders ist. Ja. Aber man musste diese Hürde, als lateinamerikanischer Autor musste man eben aus der Barbarie kommen, diese Hürde überspringen und zeigen, dass man da mittreten kann. Und wenn man dann auch noch einen Schuss Exotismus mitgebracht hat, dann war das das perfekte Konzept.
Zweite Fragen, Kommentare. Ich hätte sonst auch noch mal zwei Fragen, die auf das Urteilarchitekt auch interessieren. Und zwar das eine ist nochmal die Frage nach der Geschlossenheit von Lateinamerika, wenn man mit dem Material arbeitet. Wie geschlossen ist das? Tatsächlich wird dieser Kontinent rezipiert. Und das Zweite, wenn man sich die Rezeptionsprozesse jetzt tatsächlich auch im Bürgerkontext anschaut, wir haben ja immer den Verdacht, ne? Es ist ja nicht ganz Content so direkt aus Lateinamerika hierher, sondern es gibt diese Vermittlungsfiguren, es gibt Camarcells in Barcelona, es gibt, die Autoren leben teilweise in Paris, sind gar nicht in Lateinamerika. Kannst du zu diesen zwei Seiten noch was sagen? Also sind das drei Ex-Geschichten, vier Ex-Geschichten?
Ja, also das Geschlossenheit von Lateinamerika wird ganz stark propagiert. Der Kontinent kommt, ich würde sagen, als ganzer Kontinent, als homogener Kontinent, als homogenisierter Kontinent, ab Anfang der 70er Jahre, vor allem durch Richie Strausberg, also die Literatur-Scout war für den Verlag, später Mitglied der Geschäftsführung, aber immer außerhalb gearbeitet hat, in den Verlag. Der erste Höhepunkt war dann die Buchmesse 1976 in Frankfurt, wo Lateinamerika Schwerpunktthema war. Und es gibt ja ganz viele Plakate, die immer den gesamten Kontinent darstellen. Also es wird ganz stark vereinheitlicht und auch insofern geschlossen rezeptiert. Es waren auch von den meisten Ländern Repräsentanten da. Die brasilianische Rezeption hinkt auf jeden Fall, die gab es auch. Also es ist nicht so, dass es keine brasilianische gab, aber es ist jetzt, was den Boom der lateinamerikanischen Literatur betrifft, ist Brasilien eben nicht dabei. Was Vermittlungs- und Übersetzerfigur betrifft, sind natürlich Übersetzer, spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und was Surkamp und Lateinamerika betrifft, hat eine ganz, ganz dominante Rolle, Richie Strausfeld, die Anfang der 70er Jahre und auch noch weit darüber hinaus in Barcelona lebte. Und dann eigentlich die Autoren, die sie dann im Kontakt in Barcelona entdeckt hat, in den Verlag gebracht hat. Wieso in Barcelona, weil dort die meisten Buchautoren zu diesem Zeitpunkt tatsächlich lebten. Also von daher war das wirklich eine Vorortsgeschichte. Aber sie hat natürlich auch sehr, sehr viele aus dem Kontinent selbst mitgebracht. Aber da fanden die ganzen Netzwerke statt. Später lebten sie dann in Paris. Und Barcelona und Paris waren eben die Metropolen. Wobei dann Unfeld auch selbst von dort mit anderen Übersetzern dann Kontakt hatte und man schon auch geschaut hat, was wurde in welche anderen Sprachen übersetzt. Und auch diese Zwischeninstanzen waren meines Erachtens sehr viel wichtigere Filter, als dass jetzt ein Autor von 0 auf 100 entdeckt wurde vom Verlag. Ja.
Ja. Bitte Darstellung vor die Situation in Amerika. Meine Frage bezieht sich auf die geografische Geografie der Welt, dass die Länder oder sogar Kontinente Lateinamerika, die aus geografischer Perspektive irgendwie weit weg sind, von dem arabischen Raum zum Beispiel, dass die Geografie irgendwie in der Literatur, in der Weltliteratur eine Rolle spielen, also eine entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel hier haben wir in der Mitte Europa und dann alles, was weit weg von der Mitte ist, hat keine gute Chance für die Konkurrenz. Zum Beispiel afrikanische Literatur. Wenn ich jetzt gerade mit meinen Kollegen hier in Berlin schon über afrikanische Literatur spreche, das sind Damen auch sehr leitende, also gute Theater, auch Vorreiter und gute Literatur, aber ich zum Beispiel in arabischen Ländern würde ich das nicht lesen. Also es ist nicht dominant. Was dominant ist, dass zum Beispiel amerikanische Kultur wird vermittelt in originale Sprache an große Leserschaft. Europäische Literatur, französische wird vielleicht auch manchmal über die Englisch übersetzt. Laune-Freunde zum Beispiel lese ich immer auf Deutsch. Ist es die Sache, dass die Konkurrenz ist groß, aber so fair ist sie auch nicht. Um in die auf der Bühne der Weltliteratur zu kommen, muss das Land irgendwie dominant und auch irgendwie demografisch eine gute multilateralisiert werden müssen, wenn wir auch über Weltliteratur sprechen. Denken Sie, dass es irgendwie eine Rolle spielt?
Die Akustik ist gerade so schlecht, dass man für mich alles ganz genau verstanden
hat. Die Sache ist, dass die Geografie der Welt spielt auch eine große Rolle bei was dominant wird, was auf der Bibliothek kommt, was wird viel gelesen.
Klar.
Das Lateinamerika zum Beispiel, ich meine, dass Europa erst zentralisiert in der Welt. Und da, und was weit weg aus Europa lokalisiert, ist nicht so interessant oder ist nicht viel gelesen.
Ja,
zum Beispiel afrikanische Literatur, lateinamerikanische Literatur, indische Literatur lese ich auch Englisch. Lateinamerikanische auch Deutsch. Ich meine, dass die Konkurrenz, ich denke, dass die Konkurrenz ist so hoch, aber auch fair ist sie nicht, dass die Länder, die dominant sind, politisch und wirtschaftlich dominant sind, haben die Möglichkeit mehr
Das ist natürlich eine, also da gerade in Afrika ein ganz krasses Beispiel für ein großes Vakuum ist und das ist absolut mit wirtschaftlichen Interessensfragen, die den ganzen weltweiten globalen Markt bestimmt einhergeht, steht außer Frage. Da ist allerdings Lateinamerika auch nicht mehr in dieser dominanten Rolle, die sie in den 60er, 70er Jahren in Deutschland war. Also im Vergleich zu Afrika, und Lateinamerika heute auch noch, aber der Blick liegt ja ganz stark weg, auch Richtung Asien zum Beispiel. Ja. Also wie das lateinamerikanische Buchmarkt klagt sehr, dass er eben diese große Erfolgsrolle der 60er, 70er oder vielleicht auch der 80er Jahre längst nicht mehr hat. Ja. Aber im Vergleich zu anderen Kontinenten gebe ich Ihnen recht, dass da natürlich große Lücken sind und das ist eine wirtschaftliche Frage.
Ja, prima. Ich glaube, damit kommt denn die Diskussion noch eine Frage. Ja, eine allerletzte Frage. Sie haben im Vortrag so Lateinamerika als Beispiel für diese Konstruktion von Weltliteratur genannt und mich interessiert besonders die Lage von Brasilien in der Lateinamerika-Literatur. Brasilien ist doch, gehört doch zu der geografisch zu Lateinamerika. Sie benutzen zwei Sprachen. Ich weiß nicht, ob Sie auch so etwas so darüber erforscht. Aber, ja.
Ja, also Brasilien hat auf jeden Fall eine Art große eigene Tradition hervorgebracht. Wir haben hier Professor Paulo Sönte von der Universität von Curitiba, der diese Frage sicher viel differenzierter und umfassender beantworten kann als ich. Es war jetzt eine Beschränkung auf den hispanoamerikanischen Teil, was natürlich schon sehr viel ist, über einen Teil zu sprechen. Aber ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass in Brasilien hat natürlich eine eigene, auch weltliterarische Erfolgsgeschichte, aber kann im Vergleich zu dominanten Konzeptionsmechanismen, die jetzt für den Boom der lateinamerikanischen Literatur geltend waren, aufgrund bestimmter Dinge, wie zum Beispiel Sprache, nicht den Erfolg gehabt. Aber es ist natürlich auch ein Land und das andere sind 21 Länder. Also von daher, Brasilien hängt heute natürlich nicht annähernd hinterher. Das ist natürlich momentan gerade besonders aufstrebend und das wirkt sich dann auch auf den Buchmarkt aus. Ja.
Das scheint mir irgendwie so widerspruchsvoll, dass so die geografisch zwei andere so gehören, gleichzeitig auch so zwei Sprachen und wenn man so alle Literatur in eine Richtung Weltliteratur betrachtet, dann so diese zwei
die scheint mir so sehr faszinierend. Ich weiß nicht, vielleicht ich...
Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Frage Brasilien und die anderen lateinamerikanischen Literaturen. Da lohnt sich tatsächlich auch nochmal ein Blick ins Archiv. Und da sieht man auch wenn man sich die unterschiedlichen Übersetzerkonflikte und Übersetzerfiguren anschaut, dass das auch, glaube ich, nochmal ganz, ganz augenfällig.
Also Sie hat viel über argentinische Schriftsteller genannt und hat mit Beispiel von argentinischen Lied, also Romanen, also gesprochen.
Argentinien. Ich habe Kristallisationspunkte einer hispanoamerikanischen Literaturgeschichte herausgegriffen, die besonders weltliterarischen Erfolg hatten und versucht nachzuzeigen, wie das zustande kam. Und ich habe mich in einzelnen Beispielen besonders lange aufgehalten. Das war im Fall von Argentinien Borges. Ja. Aber es war jetzt kein rein argentinischer Vortrag. Es ist einfach unmöglich, 5 Jahrhunderte Literaturgeschichte kurz darzustellen. Habe ich mich einfach bei Eckpunkten aufgehalten.
Ja, ich glaube, damit sind wir an einem Punkt. Von Sylke wurde erwähnt, er steht sicher auch draußen noch für Sie für Rückfragen zur Verfügung. Und damit David, Ihnen einen Dank fürs Kommen, zu diskutieren und ganz herzlichen Dank für. Komm, ja.